HR Info, der Tag in Hessen.
Heute mit Dirk Wagner. Wiesbaden ist immer für eine Schlagzeile gut. Dort sitzt der Hessische Landtag und der Staatsgerichtshof. Da werden wichtige Entscheidungen für unser Bundesland getroffen. Aber auch die Stadtpolitik hat mitunter einiges zu bieten. Da geht es neben politischen Debatten dann auch um die ein oder andere Affäre oder zumindest um Vorgänge, die von der Opposition schon einige kritische Nachfragen provozieren. Aktuell geht's da um eine Privatreise von Oberbürgermeister Sven Gehrig von der SPD. Dazu ist jetzt mehr bekannt geworden. Unser Reporter Tobias Lübben hat dazu recherchiert und ich habe ihn gefragt, um welche Reise geht es denn genau?
Ja, das war eine Reise nach Andalusien, also Südspanien, vor 5 Jahren. Das war im April 2014 und da ging es 6 Tage lang von Stadt zu Stadt, von Hotel zu Hotel, auch von Restaurant zu Restaurant. Das war mit dem Lebenspartner des Oberbürgermeisters und eben mit Ralf Schüler und dessen Lebensgefährtin. Und Ralf Schüler, das muss man wissen, ist ein CDU-Politiker, der damals gerade eben kurz wenige Tage vorher zum Geschäftsführer einer städtischen Holding bestellt worden war, hat dann lukrativen Posten bekommen vom Magistrat der Stadt, also auch von Gehrig selbst. Und da könnte man ja vielleicht sagen, das hat ein gewisses Geschmäckle.
Jetzt ist diese Reise 5 Jahre her. Wie ist das Ganze ausgerechnet heute bekannt geworden?
Ja, die FAZ hat heute berichtet und sie bezieht sich auf eine Darstellung Schülers, die er nicht nur dem Blatt gemacht hat, sondern auch der Staatsanwaltschaft Wiesbaden gegeben hat. Er hat sich nämlich selbst angezeigt.
Warum hat er das gemacht?
Ja, man muss wissen, Schüler steht jetzt seit einigen Wochen und Monaten in Wiesbaden ohnehin schon im Brennpunkt, denn er hat private Geschäftsbeziehungen zu einem Parteifreund, Bernd Lorenz, und deswegen ist er auch seinen Job als Geschäftsführer los, den er damals bekommen hatte, kurz vor dieser Spanienreise. Im Dezember wurde ihm fristlos gekündigt. Und jetzt sagt er, nun, wenn es schon mal alles auf den Tisch kommt, dann will ich jetzt wirklich reinen Tisch machen und auch diesen Vorgang anzeigen. Ich halte ihn für harmlos, aber ich will es einfach den Behörden auch anzeigen, damit mir hinterher keiner was vorwerfen kann.
Für den Wiesbadener Oberbürgermeister Sven Gehrig kommt das Ganze jetzt zu einem denkbar schlechten Zeitpunkt, denn Ende Mai steht in Wiesbaden wieder die Wahl zum Oberbürgermeister an. Da möchte Gehrig natürlich gerne wieder antreten und in seinem Amt bestätigt werden. Wie hat er denn auf die Vorwürfe reagiert?
Mit einer langen Erklärung, an der er auch lange heute gearbeitet hat. Also die kam erst am späten Nachmittag. Und in der Sache widerspricht er der Darstellung Schülers. Er sagt, gut, die Reise gab es. Wir haben auch gut gegessen, in guten Hotels übernachtet. Aber ich habe hinter Schüler seine Auslagen erstattet. In bar. Das heißt, man kann es jetzt überhaupt nicht nachprüfen, denn eine Quittung gab es nach Schülers Darstellung nicht. Nur Schüler kann seine Auslagen belegen durch Kreditkartenabrechnungen. Das heißt, hier steht jetzt Aussage gegen Aussage. Schwierig. Gehrig sagt, es ist eine Racheaktion von Schüler, der sich damit für seine Entlassung aus diesem Geschäftsführerposten rächt.
Deine Einschätzung, wird sich das Ganze denn aufklären lassen am Ende?
Naja, wenn Aussage gegen Aussage steht, dann ist es immer ganz schwierig. Aber die Aufgabe hat jetzt eben die Staatsanwaltschaft Wiesbaden. Da liegt diese Selbstanzeige vor, die ziemlich detailliert ist. Jetzt liegt ihr dann auch über die Presse zumindest zunächst mal die Erklärung von Gehrig vor. Und sie muss entscheiden, ob sie jetzt Ermittlungen einleitet.
Neue Vorwürfe gegen Wiesbadens Oberbürgermeister Sven Gehrig. Es geht um eine Reise nach Andalusien vor 5 Jahren. Die Hintergründe hat unser Reporter Tobias Lübben erläutert. Wenn Eltern ihren Kindern verbieten, in die Schule zu gehen, dann kann ihnen zumindest teilweise auch das Sorgerecht entzogen werden. Denn das Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens wird dadurch nicht verletzt. So hat es nun der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg entschieden. Geklagt hatten Eltern aus Oberramstadt in Südhessen, weil ihnen die Kinder quasi von heute auf morgen weggenommen wurden. Wir haben mit unserem Reporter Raphael Stübig über den Fall gesprochen und ihn gefragt, worum es dabei genau ging.
Ja, die Eltern unterrichten ihre 4 Kinder zu Hause, was sie wegen der bestehenden Schulpflicht eigentlich gar nicht dürfen. 2013 war der Streit dann mit dem Jugendamt auch eskaliert. Die 3 Mädchen und der Junge waren wegen der Schulverweigerung von ihren Eltern getrennt worden. Für 3 Wochen kamen sie damals in ein Heim. Und der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte sagt jetzt dazu, diese drastische Maßnahme sei in diesem Fall vertretbar gewesen. Das Jugendamt hätte sich damals berechtigterweise Sorgen um das Wohl der Kinder gemacht. Die seien nämlich isoliert gewesen und hätten keinerlei sozialen Kontakte außerhalb der Familie gehabt.
Warum lassen denn die Eltern ihre Kinder nicht in die Schule gehen?
Ja, die Eltern sind strenge Christen und sehen in der Schule einen unnatürlichen Ort, der ihrer Meinung nach sogar schädlich für die Entwicklung von Kindern ist. Das hat mir der Vater Dirk Wunderlich nochmal am Telefon so gesagt.
Das ist so falsch. falsch und verkehrt, immer nur mit Gleichaltrigen und auch gleich unreifen Altrigen zusammengepfercht zu sein. Das ist allein schädlich. Ja. Kann man sich sicher auf dem Schulhof angucken, wie es läuft. Ne?
Also da gibt es eine grundsätzliche Abneigung gegen das deutsche Schulsystem. Die Eltern, beide sind selbst Gärtner, haben ihren Kindern aber schon Lesen, Schreiben und auch Rechnen beigebracht und vor allem auch soziale Kompetenzen. Deshalb hatte das Oberlandesgericht in Frankfurt den Eltern auch vor Jahren schon das volle Sorgerecht zurückgegeben.
Jetzt wissen wir also, wie die Eltern da argumentieren. Wie geht's denn jetzt weiter in dem Fall?
Ja, also die Behörden, kann man sagen, haben in dem Fall wirklich kapituliert. Die Kinder werden nach wie vor zu Hause in Oberramstadt unterrichtet, wobei die Älteren auch schon gar nicht mehr schulpflichtig sind. Über das Urteil des Menschenrechtsgerichts in Straßburg ist die Familie natürlich herb enttäuscht und will auch in Berufung gehen, weil sie weiter der Meinung sind, dass Schulverweigerung in Europa kein Grund sein darf, um Kinder von ihren Eltern zu trennen.
Eltern aus Oberramstadt wurden die Kinder weggenommen, weil diese Eltern die Kinder nicht in die Schule schicken wollten. Dagegen haben die Eltern geklagt und diese Klage hat der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte nun abgewiesen. Informationen von Raphael Stübig. Sie hören HR Info, der Tag in Hessen. Rund 1000 Politiker und Prominente mussten jetzt mit ansehen, wie ein 20 Jahre alter Mann aus Mittelhessen ihre Daten ausspioniert und für alle sichtbar über soziale Netzwerke verbreitet hat. Jetzt scheint es da neue Erkenntnisse zu geben. Die Bild-Zeitung schreibt, der junge Mann aus Homberg-Ohm im Vogelsbergkreis habe auch Daten im sogenannten Darknet gekauft. Das ist dieser anonyme und besonders geschützte Teil des Internets. Unseren Reporter Frank Angermund habe ich gefragt, was an dieser Meldung dran ist.
Ja, als Quelle in diesem Bericht wird die Generalstaatsanwaltschaft genannt. Ich habe mit der Generalstaatsanwaltschaft gesprochen und die sagen, es gab keinen Ankauf von Daten im Darknet. Man habe darüber auch keine Auskunft erteilt. Die Informationsquelle sei nicht richtig. Man habe die kompletten Vernehmungsprotokolle eben gelesen und darin ist nichts von Kauf von Daten die Rede. Der junge Mann hat also so die Daten ausgespäht, sie so gesammelt, zusammengetragen und dann veröffentlicht.
Wenn das so ist, warum wird dann wegen des Ausspähens von Daten und wegen Datenhehlerei ermittelt?
Also es ist ja so, der junge Mann soll eine Sicherheitslücke bei gewissen Providern genutzt haben, vielleicht auch nur bei einem Provider, um an diese Daten zu kommen, um an Chatverläufe zu kommen, Adressen, Kreditkarten, Telefonnummern. Solche Daten hat er ja abgegriffen, dann hat er sie veröffentlicht. Also dieses Abgreifen, dieses Klauen, dieses Ausspähen, deswegen wird ermittelt. Jetzt hat er das Ganze veröffentlicht. Hehlerei ist für mich der Handel mit Daten. Ich weiß nicht, ob diese Veröffentlichung als Hehlerei gilt. Auf jeden Fall kann er auch im Darknet unterwegs gewesen sein und sich Daten dort besorgt haben, aber gekauft mit Bitcoins oder ähnlichem hat er sie anscheinend nicht.
Nun hat sich angeblich Claudia Blum, die Bürgermeisterin von Homberg-Ohm, dem Wohnort des 20-Jährigen, lobend über den Mann geäußert. Verschiedene Medien haben darüber berichtet, sie sei sogar stolz auf ihn. Stimmt das denn überhaupt?
Wir haben mit ihr gesprochen und sie ist entsetzt darüber. Diese Aussage sei komplett aus dem Zusammenhang gegriffen worden. Sie hat gesagt, das sei eine Straftat. Ja, die muss verfolgt werden. Es sei aber kein Skandal für Homberg, denn es ginge nicht um Mord und Totschlag. Dann hat sie gesagt, es gebe einen gewissen Stolz, dass jemand, und jetzt kommt das mit dem Stolz, dass jemand, der von hier kommt, der Republik den Spiegel vorgehalten hat. Diesen Stolz hat sie wohl schon und sie hat noch gesagt, es sollte uns alle wachrütteln, besser mit Daten umzugehen. Ich glaube, es ist auch ein Problem. Kommt man hier aus Frankfurt, zahlreiche Medien, man ist es gewohnt, mit den Medien, mit den Journalisten umzugehen. Kommt man aus Homberg-Ohm, da ist bestimmt nicht ganz so viel los in einem 8000er-Städtchen. Da muss man das vielleicht noch üben. Vielleicht war es auch ein bisschen naiv, vielleicht ist es auch komplett aus dem Zusammenhang gerissen worden.
Die Einschätzung unseres Reporters Frank Angermund. Und er hat es ja gerade gesagt, die Bürgermeisterin von Homberg-Ohm, Claudia Blum, hat diesen Satz, sie sei stolz auf den Hacker, so nie gesagt. Trotzdem gab es entsprechende Schlagzeilen. Zum Beispiel, Bürgermeisterin ist stolz auf den Hacker oder, Zitat, irre Äußerungen über den Hacker. Viele Leute waren erstaunt deswegen, denn die Bürgermeisterin ist selbst Politikerin der SPD. Das bedeutet, sie kennt Kolleginnen und Kollegen, deren Daten ausspioniert wurden. Und sie konnte kaum glauben, was sie dann lesen musste.
Claudia Blum hält einen ausgedruckten Internetartikel fest in beiden Händen. Sauer sei sie, ja geradezu entsetzt über das, was die Medien über sie geschrieben haben. Besonders ärgert sie sich über die Spiegel-Online-Titelzeile. Bürgermeisterin ist stolz auf den Hacker aus dem Heimatort. Und weiter heißt es da, Blum habe den jungen Mann kräftig gelobt. Das sei völlig aus dem Zusammenhang gerissen und schlichtweg falsch, sagt die Bürgermeisterin.
Ich war regelrecht entsetzt, als ich das erfahren habe und ich habe dann auch sofort die beiden Journalisten, mit denen ich gesprochen hatte, angerufen, wie das denn sein kann, weil ich das definitiv nicht gesagt habe und auch auf keinen Fall so meine und auch nicht so empfinde. Ne? Also ich bin auf keinen Fall stolz, sondern ich habe in jedem Gespräch immer deutlich gemacht, dass es eine Straftat ist und dass man die auch nicht verharmlosen darf.
Inzwischen hat Spiegel Online den Titel geändert. Dort steht jetzt nur noch ein Zitat der Bürgermeisterin. Es gibt einen gewissen Stolz in der Stadt. Diesen Satz hatten auch viele andere Medien übernommen. Ganz genau erinnert sich Claudia Blum nicht mehr an ihren Wortlaut, betont aber, sie habe im Interview lediglich die Stimmung im Ort abbilden wollen und sagen wollen, auch wenn die Taten des jungen Hackers kriminell seien, es sei doch sehr unüblich, welche Fähigkeiten sich der Schüler angeeignet habe.
Aus einem kleinen Ort kommt dieser große Hacker. Eine gewisse Komik hat dieser Vorfall nun mal für so eine Kleinstadt auch und wahrscheinlich auch fürs ganze Land, hat man ja in diversen Medien auch gesehen. Und was ich damit zum Ausdruck bringen wollte, dass die Stimmung in der Stadt deswegen nicht negativ und bedrückt ist, sondern es eben ein ganz vielfältiges Bild hat.
Auf dem Kopfsteinpflaster vor dem historischen Rathaus sind viele Homberger ganz ähnlicher Meinung wie die Bürgermeisterin. Stolz auf den Hacker, das will hier keiner sein, aber viele sind doch irgendwie beeindruckt.
Ich bewundere den, wie der das geschafft hat. Der ist doch noch Schüler. Ich meine, ein bisschen bestrafe schon, sowas gehört sich nicht. Aber was der geleistet hat, das ist doch unwahrscheinlich.
Dass sowas überhaupt möglich ist, dass so ein junger Kerl so die ganzen Leute so an der Nase herumführen kann. Finde ich schon beeindruckend, ja. Meine Freundin kennt ihn sogar persönlich. Es wäre ein ganz intelligentes Bürschchen. Wäre ein ganz netter, ein ganz lieber.
Die älteren Bürger schütteln nur den Kopf. Eine Dame sagt, seit 80 Jahren sei sie Hombergerin. Aber so einen Aufruhr habe sie noch nie erlebt.
Ein Bericht von Rebecca Diekmann. Wenn Sie in diesen Tagen in Mittelhessen unterwegs sind, dann ist Ihnen vielleicht ein Mann aufgefallen, der in Regenkleidung einen roten Wagen hinter sich herzieht bzw. vor sich her schiebt. Das ist Tahir Abboud. Er ist auf einer Reise unterwegs vom Nordkap nach Kapstadt und zwar zu Fuß. Er sammelt dabei Geld für die Krebshilfe. Mike Markloff, unser Reporter, hat ihn in Gießen getroffen.
Für mich ergibt sich jeden Tag etwas Neues. Und ich erreiche jeden Tag ein Ziel. Ich bin glücklich.
Tahir Abboud ist ein gut aussehender Mann mit kurzgeschnittenem, graumeliertem Haar und einem gewinnbringenden Lächeln. Wer den studierten Bauingenieur sieht, könnte meinen, er befindet sich vielleicht auf einem etwas ausgedehnten Urlaub. Aber weit gefehlt. Tahir Abboud folgt seinem Herzen. Seine erste Wanderung von Graz nach Santiago de Compostela machte er, als seine Schwester an Krebs erkrankte. Vor etwa 6 Jahren lief er für sie den Jakobsweg ab. Er schwor sich, wenn sie überlebt, wandere ich zu Fuß nach Mekka. Sie wurde gesund und er löste sein Versprechen ein. Wieder daheim stellte er fest, in seinen alten Beruf konnte er nicht mehr zurück.
Dann habe ich auf die Karte geschaut, bei mir zu Hause, da gibt es keinen Fernseher, da gibt es eine Landkarte. Und ich habe auf der Landkarte geschaut und gesagt, Norden nach Süden klingt nett.
Und so erstellte er seine Wanderroute. Von Mittelhessen führt ihn sein Weg nach Belgien, Frankreich, Spanien, Portugal, Marokko, Algerien, Ägypten, dann rüber nach Albanien, Griechenland, die Türkei und runter nach Ägypten, Äthiopien, Tansania und Südafrika. Angst habe er nicht, etwa durch die Türkei oder Algerien zu wandern. Schließlich spreche er Arabisch und Wanderer würden anders angesehen als Touristen, sagt Tahir Abboud. Dabei sammelt er Spenden für die Krebshilfe, nicht für sich.
Es ist nicht das Geld, das ich bekomme, sondern es ist die Übernachtung, die ich frei haben kann beispielsweise. Alles, was ich bekomme, da bekommt jemand auch was davon. Und ich hatte einen guten Job früher. Ich war General Manager Middle East für eine österreichische Firma in Dubai. Und ich habe mir etwas auf die Kante gelegt. Das heißt, ich finanziere das meiste aus eigenen Mitteln.
Geld bedeute ihm ohnehin nichts mehr, sagt Tahir Abboud. Viel wichtiger seien die Begegnungen mit den Menschen und die Erlebnisse unterwegs. Nur, was macht er in 3 Jahren, wenn er Kapstadt erreicht haben will?
Ich glaube, das ist der schlimmste Tag meines Lebens. Ich hatte solche Tage erlebt, als ich in Santiago angekommen war, als ich in Mekka angekommen war. All die Tage davor hatte ich ein Ziel, auf dem ich zugesteuert bin. An diesem Tag habe ich kein Ziel mehr. Und ich glaube, ich werde wieder so kurz in eine Depression verfallen. Ich weiß nicht, was in 3 Jahren passiert. Ich bin sehr auf die 3 Jahre konzentriert.
Immerhin ein Trost. In 3 Jahren ist Tahir Abboud erst 56 Jahre alt. Da könnte er doch noch eine neue Reise anstreben.
Ja, das hoffe ich sehr.
Tahir Abboud läuft zu Fuß vom Nordkap in den Süden nach Kapstadt für einen guten Zweck. Mike Markloff hat ihn dabei ein kurzes Stück begleitet.